Beginnen wir so. Ich habe schon ein bisschen her eine Geschichte gelesen von einem chinesischen Fischer. Der hat einen Korb voller Krebse gefangen. Und weil er so früh morgens raus musste, vielleicht hat er auch noch Reis angebaut, wie wir das gehört haben, aber ja, weiß ich nicht. Also der war sehr müde nach seinem Fischereihandwerk. Und so fährt er ans Ufer, bindet sein Boot dort fest, nimmt seinen Korb, stellt ihn auf die Wiese, den Korb, legt sich daneben und schläft tief und selig. Und während er da so schläft, wecken ihn auf einmal Passanten und sagen ihm, hey, deine Krebse hauen ab. Und er sagt, lass mich schlafen. Und die Passanten sind aber hartnäckig und sagen, nein, die Krebse hauen ab, die sind schon oben am Korbrand. Und dann sagt der Fischer, die hauen nicht ab. Die doch, die müssen nur noch runterspringen. Sagt der Fischer, ich kenne die Viecher. Kaum hat es einer bis an den oberen Korbrand geschafft, dann hält sich ein zweiter an ihm fest und dann dem ein dritter, ein vierter, ein fünfter und sie ziehen sich immer gegenseitig wieder runter. Krebse können nicht abhauen, wenn sie viele sind. Das weiß ich nicht. Aber als ich die Geschichte gelesen habe, musste ich schmunzeln. Weil irgendwie kann ich mit den Krebsen nachempfinden. Ja. Mir geht es so, ich versuche eben so gut, ich kann als Christ zu leben und manchmal habe ich den Eindruck, ich schaffe es bis an den oberen Korbrand, aber da gibt es ja immer noch Dinge, die reißen mich runter und dummerweise immer und immer wieder. Da gibt es dann sowas wie Zorn. Da gibt es dann sowas wie Trägheit. Wie Faulheit. Innerlich aufgekratzt sein. Und das könnte ich viele Dinge nennen. Und ich ärgere mich so oft, weil ich den Eindruck habe, die Dinge in meiner Person, die ziehen mich immer wieder runter, wie die Krebse, die an mir haften und es nicht zulassen, dass ich da rauskomme. Nun ja, ich bin nicht der einzige Christ, dem es so geht, also ihr seid alle besser, aber die Leute, an die der erste Petrusbrief geschrieben ist, da merken wir, die sind genauso unterwegs. Und ich finde es interessant, welche Lösung Petrus anbietet. Petrus sagt nicht, dann werd mit der Disziplin noch ein bisschen besser. Oder du pfeife, ein bisschen mehr Willenskraft, dann wird das schon. Oder ich kenne einen guten Bibelvers, lern den mal auswendig und beanspruche den immer. Dann wird das total flutschen. Nein, die Antwort des Petrus ist eine ganz interessante. Petrus sagt, Hoffnung macht den Unterschied. Tatsächlich. Hoffnung macht den Unterschied. Ich hätte das so für mich nicht beansprucht, will aber gerne von diesem Bibeltext lesen, lernen. Und weil es mich so überrascht hat, nehme ich euch gerne mit in diesen Text und wir teilen den gemeinsam. So, zum ersten Petrusbrief sei gesagt, ich fasse den roten Faden für uns mal ganz kurz zusammen. Petrus spricht die Empfänger an, ihr seid Fremdlinge und Pilger, ihr gehört nicht in diese Welt. Und daraus folgt für ihn, sie haben Hoffnung, sie können in der Heiligung wachsen und vorangehen und andere Punkte mehr. Und weil die Runde so schön ist, dreht er sie gleich zweimal und dann ist der erste Petrusbrief auch schon fast zu Ende. Also überleg dir, wer du bist. Überleg dir, du bist nicht für diese Welt gemacht. Überleg dir, du hast ein anderes Ziel. Es lässt sich am besten mit diesem, ja, also heute nehmen wir diesen Gedanken der Heiligung hinaus, wie schaffen wir es, in der Heiligung zu wachsen? Und die Antwort des Petrus ist auch Hoffnung. Ja, dieses Bild fand ich ganz lustig. Ja. So ein Storch fällt auf mitten unter Tauben. Er gehört da auch nicht hin. Die Tauben bleiben über den Winter hier, der Storch nicht. Der hat eine ganz andere Perspektive, der hat ganz andere Lebensgewohnheiten. Und deshalb ist die Perspektive, die Petrus uns mitgibt, die, dass er sagt, Leute, ihr gehört nicht hierher. Ihr seid Fremdlinge und Pilger in dieser Welt. Und deshalb schaut nach vorne auf die Hoffnung, die ihr habt. Und ich möchte mit uns gemeinsam den Bibeltext lesen aus 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 17. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit oder in denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da er den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr in der Fremde weilt. Weil ihr Fremde seid, sollt ihr nicht wie Menschen leben, die kein anderes Ziel haben. Das ist die Perspektive. Deshalb macht Hoffnung den Unterschied. Mir fällt auf, wenn ich diesen Text lese, er beginnt mit einem Darum. Und natürlich stellt man jetzt die Frage, warum? Also was kommt da vor? Ja, da ist schon mal ein erster Gedanke, den ich für uns ableiten möchte. Hoffnung ermöglicht einem privilegiertes Leben, das Wissen um Gottes Heil. Darum. Also dieser Text schaut zurück und in den Versen davor ist von den alten Propheten die Rede. Dort steht, nach dieser Seligkeit, also nach diesem Ziel, nach dieser Errettung haben die Propheten gesucht und geforscht und die hätten so gern gewusst, was ihr wisst. Ja, das ist ein KI-Bild. KI macht mir total Spaß. Linus hat mir das beigebracht. Die haben alle das gleiche Gesicht, ich weiß. Ja, die alten Propheten, die hätten so gerne gewusst, was du weißt, aber es war ihnen nicht offenbart. Sie wussten nur, wir dienen denen, die nach uns kommen. Sie haben sich die Frage gestellt, wie wird der Seelenseligkeit aussehen? Ihr dürft es wissen. Und wenn wir den ersten Petrusbrief lesen, dann stellen wir fest, dass die ersten Verse im ersten Kapitel 3 bis 12, sie sind geprägt vom Indikativ, also vom Zuspruch. Dort wird uns das Heil beschrieben, die Hoffnung, die wir haben durch das Heil. Es zeigt uns auch, wie wir beschenkt sind durch Gott. Und hier ab Vers 13 beginnt der Anspruch, ja, der Imperativ. Wie soll ich das leben? Und ich lerne schon mal hier in dem Text, für Petrus gehört das beides zusammen. Das, was Gott uns zuspricht, das muss etwas machen mit uns. Ihr seid Menschen, ihr habt Hoffnung, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Euer Leben ist mit Gott in Ordnung gebracht. Was macht das mit dir? Und das ist ein Zusammenspiel aus Zuspruch und Anspruch, aus Gabe und Aufgabe. Das bedeutet dieses Wort darum. Weil wir wissen, dass Gott am Ende unseres Weges steht. Er hat ihn uns gebahnt durch Jesus Christus. Was macht das mit uns? Ja. Und je nachdem, wie du als Person aufgestellt bist, es gibt dann Christen, die leben sehr vom Zuspruch. Die lehnen ganz zu, sie sitzen ganz zurückgelehnt und sagen, alles in Ordnung, bloß kein Stress, Himmel habe ich, mehr brauche ich nicht, alles voll gut. Laufen die schlagseitig? Ja! Merken wir, dem geht es wie dieser Stuhl hier hinten. Zwei Beine sind zu kurz. Die Beine des Anspruches sind zu kurz. Die Beine des Zuspruches sind viel zu lang. Auf so einem Stuhl kann man nicht sitzen. Und da gibt es andere, da läuft das genau andersrum. Ja, je nachdem, wie du als Person aufgestellt bist, sagen, oh, ich böser Mensch, ja, ich wollte ja so gut sein, aber pack's nicht und es ist, das Glaubensleben ist so schwer und ich muss noch besser werden und noch besser werden und noch mehr leisten. Und die Christen sind immer betrübt. Warum? Weil sie nur den Anspruch sehen. Geistlich ausgewogen läuft es, wenn beides zusammengehört. Ich bin durch Jesus Christus beschenkt. Darum soll ich auch so leben. So einfach ist die Geschichte. Das alles verbirgt sich hinter diesem Wort darum. Und es lässt sich am besten mit folgendem Bild darstellen. Ich nenne das Segelbootprinzip. Das Segelbootprinzip lautet, Segel, weil der Wind bläst. Ich sage es nochmal. Segel, weil der Wind bläst. Du kannst dich allein nicht vorwärts bringen. Das geht nur aus der Kraft Gottes heraus. Nur. Aber du musst ein Segel aufspannen und dich tragen lassen. Ich muss ein wenig in mich hineinschmunzeln. Ich habe einen Kollegen, der besucht seit einiger Zeit so einen ganz innovativen und fortschrittlichen Leiterkurs. Und dann erzählt er immer, was sie so gemacht haben. Und zu diesem Leiterkurs gehört es auch dazu, dass sie mit dem ganzen Trupp auf so ein riesen Segelboot gegangen sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Masten das Ding hatte. Und sie mussten dann 4 Tage auf dem Eiselmeer segeln. Und jeder musste das Kommando führen und wurde danach ausgewertet, wie er eben leiten kann oder auch nicht. So, und er sagt, was soll ich euch sagen? Wir waren 4 Tage auf See, 3 Tage davon Flaute. Kein Wind. Weil wir es mussten, haben wir ein Segel aufgezogen, aber wir konnten nicht fahren. Wir haben dann den Diesel angeschmissen. Ja. Aber merken wir, wenn Gott das Wind nicht bläst, können wir nicht fahren. Und die Kunst ist die, zu verstehen, Herr, du hast mich durch Jesus Christus beschenkt, der Wind bläst. Ich möchte aber mein Segel aufmachen und möchte, dass du in meinem Leben wirkst. All das befindet sich in diesem kleinen Wort darum. Segel, weil der Wind bläst. Weil du durch Jesus Christus beschenkt bist, muss das was mit deinem Leben machen. Also zieh dein Segel auch auf. Ja, was soll das denn machen in meinem Leben? Hoffnung ermöglicht ein Leben in Nüchternheit. So lese ich das hier in diesem Text. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird, in der Offenbarung Jesu Christi. Ich lerne hier, es besteht ein Zusammenhang zwischen Hoffnung und Nüchternheit. Hoffnung ermöglicht Nüchternheit. Das bringt dieser Text für uns zum Ausdruck. Aber wenn ich das im Deutschen lese, dann klingt das so, als wären das gleichrangige Dinge. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, das ja nicht im Deutschen geschrieben wurde, dann stellt sich das Sinngefälle folgendermaßen dar. Deshalb habe ich auch die Predigt so überschrieben, wie ich sie überschrieben habe. Ja, im Griechischen heißt es so, setzt eure Hoffnung, das ist das Prädikat, setzt eure Hoffnung, das ist das Wichtigste, was es zu tun ist. Der Rest erklärt nur, wie es geschieht. Ja. Indem ihr nüchtern seid, als Partizip, und indem ihr an euren Lenden umgürtet seid. Weil ihr von der Seligkeit wisst, setzt eure Hoffnung ganz auf Jesus Christus. Alles daraus erwächst dann daraus. Das machen wir nicht selbst. Das überspringen wir mal. Und ich liebe das so, weil das Leben der Glaubenden nicht auf das Diesseits begrenzt ist, dürfen wir zu vielen Themen ein entspanntes Verhältnis haben, weil wir wissen, am Ende unseres Weges steht der Herr und wir dürfen ewig bei Gott sein, ihr Lieben. Deshalb können wir nüchtern leben. Wir brauchen nicht als Getriebene durch die Welt zu gehen. Ja, zu Themen wie Umwelt. Natürlich ist die Umwelt wichtig und wir haben einen Auftrag. Wir sollen diese Welt bebauen und bewahren. Deshalb ist es Christen nicht egal, wenn die Welt zugrunde geht. Aber es muss sich nicht mein ganzes Leben um den Kampf für die Umwelt drehen. Ich muss mich nicht vorm Flughafen in Berlin festkleben, weil ich den Eindruck habe, ich habe nur diese Welt und wenn man mir die nimmt, macht mein Leben keinen Sinn mehr. Nein. Merken wir, Hoffnung ermöglicht Nüchternheit. Oder ich habe das Bucketlist genannt. Dinge, die ich unbedingt noch erleben will, meine Zeit, ob ich die wirklich noch erlebe oder nicht, das ist gar nicht so wichtig. Ja. Ich wäre gerne mit über die Alpen gefahren, hat nicht geklappt. Meine Nichte hat geheiratet an dem Wochenende, deshalb konnte ich nicht mit. Also werde ich es je noch mal erleben, mit Thomas über die Alpen zu fahren. Ich weiß es nicht. Ja. Aber selbst wenn ich das nicht mehr erleben sollte, ist mein Leben zwar traurig, aber nicht hoffnungslos. Ja. Weil am Ende des Weges steht der Herr. Merken wir, ich muss nicht getrieben sein. Ich bin jetzt 55, muss ich mich vom Alter treiben lassen? Ja, der Akku wird immer leerer. Muss ich das? Nein. Weil ich weiß, am Ende des Weges steht der Herr. Zur Politik können wir ein entspanntes Verhältnis haben. Und ich bin manchmal überrascht, wie Christen, wie auch Christen, zu irgendwelchen Verschwörungstheorien neigen und sich an einer Frage total festbeißen können und dafür kämpfen können. Und ich denke, mein Zeit, ja, habt ihr wirklich nur das Diesseits, dass ihr euer ganzes Leben darauf verwenden müsst? Wer Hoffnung hat, darf nüchtern sein in dieser Welt. Und die Begriffe für Nüchternheit, die finde ich sehr spannend. Nüchtern meint überwiegend von außen beeindruckt. Ich muss mich also von außen beeinflusst. Aber der zweite Ausdruck, Kontrolle der Gedanken. Also hier ist von Gesinnung die Rede, meint Gedanken, die von innen kommen. Und für beides empfiehlt uns Petrus, achte drauf, dass die Hoffnung nicht von irgendwelchen Dingen des Diesseits getrübt wird. dann haben wir diese merkwürdige Formulierung an den Lenden eures Gemüts. Nun, dahinter steckt das Bild von der orientalen Kleidung. Asterix und Obelix-Leser wissen das. Also von der orientalen Kleidung, man trug lange Gewänder, weil es heiß war, die waren auch dünn. Und wenn man arbeitete oder Sport machte oder der Soldat in den Kampf zog, dann zog er sein Gewand hoch und band es fest, dass es nicht stört. Also bind alles fest in deinen Gedanken, was dich hindert, was sich zwischen dich und den Hoffnungsgegenstand schiebt. Und das kann ganz vieles sein. Ja. Also auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite finden wir dieses Bild auch in 2. Mose 12, Vers 11. Es ist der Auszug des Volkes Israels aus Ägypten. Dort sagt der Herr, habt eure Schuhe an den Füßen, habt euren Stock in den Händen, seid gegürtet, denn ich werde euch heute Nacht aus Ägypten herausführen. Ja. Und auch das ist das Bild da. Ihr seid nicht im Diesseits gefangen. Lebt wie Menschen, die das Zukünftige vor Augen haben. Und jetzt weiß ich nicht, was dich umtreibt. Es gibt immer wieder Gedanken, die hemmen mich. Das ist manchmal der Ärger auf irgendeine Person. Das ist manchmal eine Unsicherheit, die mein berufliches Dasein so mit sich bringt. Das ist manchmal irgendein Schüler, der nicht liefert, was er liefern soll. Und ich merke, wie mich das gedanklich in Beschlag nimmt. Und da sagt Petrus, bind es fest. Bind es fest. Dass es dich nicht hindert auf deinem Weg der Hoffnung. Ich finde das wunderschön. In 2. Korinther 10 bringt Paulus das mit den Worten auf den Punkt. Und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Nimm deine Gedanken gefangen, bind sie fest unter den Gehorsam Jesu Christi, dass nichts zwischen dir und dem Hoffnungsgegenstand steht. Und jetzt weiß ich nicht, was dich umtreibt, welche Ideen es sind. Vielleicht muss da manches gefangen genommen werden. Ich habe eine Fortbildung besucht, vielleicht habe ich das Beispiel auch schon mal erzählt. Eine Fortbildung besucht und da ging es um Seelsorge, der Mensch ein abhängiges Wesen. Und die Psychiaterin, die uns die Fortbildung nun hielt, die sagte, wisst ihr, wir sind in der psychiatrischen Forschung schon so weit, ich könnte jetzt euren Schädel aufbohren, ich könnte da zwei Sonden reinlegen und ein bestimmtes Areal eures Gehirns stimulieren. Und ich könnte das so stimulieren, wir wissen, wo das Zentrum für religiöse Gefühle sind, ich könnte das dort stimulieren, dann hättet ihr alle religiöse Gefühle. Das klingt ein bisschen Frankenstein-mäßig vielleicht, aber Leute, mir ist das so zur Anfechtung geworden, weil ich über Wochen drüber nachdenken musste, ist mein Glaube am Ende nicht mehr als eine biochemische Reaktion? Könnt ihr den frevelhaften Gedanken nachvollziehen? Ja. Das ist mir so zum Fallstrick geworden, bis ich irgendwann entschieden habe, ich kann die Frage nicht beantworten. Das ist so ein Gedanken, den muss ich festbinden, der hindert mich. Ich muss ihn unter den Gehorsam Christi bringen. Da ließen sich jetzt noch viele andere Gedanken nennen. Einen weiteren Gedanken leite ich für uns aus dem Text ab. Hoffnung ermöglicht der Gnade zu vertrauen. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Vertraut darauf, dass Gott durch Jesus Christus alles getan hat. Das Wort ganz ist hier betont. Du musst nichts mehr hinzubringen. Am Ende deines Weges steht der Herr. Er steht nicht da, wenn du lang genug Mitglied in der Gemeinde Detmold Nord warst. Er steht auch nicht da, wenn du artig genug warst. Er steht auch nicht da, wenn du genug gespendet hast. Darum geht es nicht. Du hast dich glaubend Jesus Christus anvertraut und sein Opfer reicht. Deshalb setz dein Vertrauen ganz und allein auf Jesus Christus. Das ermöglicht ein Leben in Nüchternheit. Ich lasse mal eine Geschichte, die fand ich auch sehr lustig. Also in so einer alten Dorfschule, wo noch 6 Klassen in einem Raum waren, so ein Dorfschullehrer müht sich redlich, den Kids was beizubringen. Und eines Tages meldet sich der Schulrat an. Er will mal kommen und gucken, was die Kids so gelernt haben. Und der Lehrer ist ziemlich aufgeregt, der Schulrat kommt und interviewt die Großen, was die können, und die Mittleren und die Kleinen. Und ganz vorne sitzt die Tochter des Lehrers. Die ist noch viel zu klein, die ist noch nicht mal schulpflichtig. Sie sitzt einfach so da. Und der Schulrat bemerkt das kleine Mädchen, das da so ruhig sitzt. Und dann fragt er sie, sag mal, was machst du denn hier? Was hast du denn schon gelernt? Und dann grinst die Kleine und sagt, ich lerne es, stille zu sein. Ich dachte, super, ja, schon mal gut, dass sie nicht stört. Ja. Aber auf der anderen Seite, diese Gelassenheit gefällt mir, die das Mädel mitbringt. Keine Ahnung, was hier alles läuft im Klassenraum, was die Großen und ganz Großen lernen. Papa sagt, ich soll einfach stille sein, das läuft schon. Und das reicht dem Mädel. Gefällt mir die Geschichte. Im Blick auf die Frage, steht am Ende meines Weges der Herr, will ich dir sagen, lerne wie dieses Mädchen einfach stille zu sein. Weil Gott sagt, setz dein Vertrauen ganz auf die Hoffnung, die uns dargeboten wird in Jesus Christus. Und dann ist der Weg in Ordnung. Hoffnung ermöglicht aber auch ein verändertes Verhältnis zu den Begierden. Da lesen wir, als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Jetzt wird es doch sehr konkret. Mir fällt auf, wenn ich diesen Text lese, hier ist von der göttlichen Natur des Kindes die Rede. In meiner Übersetzung gefällt mir das überhaupt nicht. Wie es hier steht, als gehorsame Kinder, so steht das bei mir. Man müsste das übersetzen als Kinder des Gehorsams, denn es geht nicht um das Tun der Kinder, sondern das Wesen steht im Vordergrund. Weil ihr euch Jesus Christus anvertraut habt, hat Gott euer Herz verändert, sodass ihr Kinder des Gehorsams seid. Ihr habt den Wunsch, Gott zu gefallen. Ihr habt den Wunsch, Gott gehorsam zu sein. Ihr habt den Wunsch, Jesus nachzufolgen. Den hat er in euer Herz gelegt. Und jeder, der in diesem Leben ganz normal unterwegs ist, wird merken, als Christ habe ich mehr Probleme als Nicht-Christ. Weil vorher konnte ich mir manch eine Sünde erlauben und es hat mich gar nicht gestört. Und jetzt merke ich, das passt mit meinem Gott nicht zusammen. Gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit lebtet. Ich will das mit diesem Bild darstellen. Uns Glaubenden geht es so. Wir laufen permanent zwischen zwei Magneten. Zwischen zwei Magneten. Auf der einen Seite sind wir Kinder des Gehorsams, weil Gott das möchte. Und es zieht uns vom Herzen her zu ihm. Und auf der anderen Seite ist die Welt mit ganz viel faszinierenden Angeboten, wo wir wissen, das bringt mich aber weg vom Herrn. Und jeden Tag ist jeder von uns zwischen diesen zwei Magneten unterwegs. Und wir haben die Wahl. Was machen wir damit? Petrus sagt, ihr seid Kinder des Gehorsams. Euch zieht es zum Herrn. Dann lass auch diesen Zug zu und folg nicht den Begierden. Für mich die beste Definition von Begierden wird nach meinem Dafürhalten mit dieser Tabelle, die kommt nicht von mir, wiedergegeben. Was sind Begierden genau? Das ist etwas unscharf. Begierde meint, das, was Gott mir natürlich mitgegeben hat, was er will, wenn ich das losgelöst von ihm praktiziere, dann läuft es unter der Rubrik Begierde. Also, da wird aus Essen und Trinken, das hat Gott uns mitgegeben, auf einmal Fressen, Saufen, Faulheit. Da wird aus dem Geschlechtstrieb Verlangen nach dem anderen Geschlecht, das will Gott. So hat er uns gemacht. Da wird auf einmal Unzucht, Ehebruch, wenn ich es ohne Gott praktiziere. Da wird aus dem Mitteilungstrieb Reden und Gemeinschaft, das will Gott, wird Lästerei, Verachtung, Verleumdung daraus, aus dem Sammeltrieb, dem Wunsch nach Besitz, nach Versorgung, wird auf einmal Geiz, Habsucht, Götzendienst und vieles mehr. Und all das, was hier auf dieser Seite der Liste kommt, das tangiert unseren Alltag. Und ich laufe zwischen diesen zwei Magneten, muss immer wieder entscheiden, Herr, ich will mal als Kind des Gehorsams mein Leben so gestalten. Hilf du mir dabei. Und wenn du diese Spannung in deinem Leben empfindest, dann bist du ganz hervorragend unterwegs. Gebt euch nicht hin. Wenn man das wörtlich übersetzt, steht dort, lasst euch nicht formen von. Lasst da, wie so ein Sandförmchen, kennen wir. Ja. Lass es nicht zu, dass die Begierden dein Leben formen. Dass du nur geprägt bist davon, mehr zu haben, mehr zu erleben, mehr für dich rauszunehmen, noch mehr Zeit der Entspannung, noch längerer Urlaub, noch weiter weg. Merken wir, spricht nichts gegen Urlaub. Aber wenn dein Leben nur von diesen Fragen gestaltet, geformt wird, hat sich etwas zwischen dich und den Hoffnungsgegenstand geschoben. Das überspringen wir. Einen weiteren Gedanken möchte ich ableiten. Hoffnung ermöglicht ein Leben in Heiligkeit. Das führt der Text hier aus. Sondern wie der euch berufen ist, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heilig meint, etwas ist reserviert für Gott. Es ist anders als diese Welt. Es ist nicht so wie alle anderen Tauben, die hier unterwegs sind. Ja, um einige Beispiele zu nennen. In der Bibel ist der Tempel heilig, weil er anders ist als die anderen Gebäude. In der Bibel ist der Sabbat heilig, weil er anders ist als die anderen Wochentage. In der Bibel sind die Christen heilig, weil sie sich von den Menschen, die sonst auf dieser Welt leben, unterscheiden. Und genau das ist die Intention. Gläubige sind berufen, heilig zu sein. Die Kinder sollten ihren heiligen Vater nachahmen. Wenn ich das lese, denke ich an ein Bild, das irgendwann mal jemand aus unserer Familie geschossen hat. Ja. Mir fällt das auf, wenn ich unterwegs bin, bin ich oft in Gedanken versunken. Wenn ich in Gedanken versunken bin, ich merke das gar nicht, dann habe ich meine Hände so hinten zusammen und gehe und denke nach. Ja, wie so ein 90-Jähriger. Ja. Und irgendwann war es mal wieder so weit, wir waren im Urlaub und das ist kein gestelltes Bild. Ihr seht das, hinten steht ein Bierwagen. Hätten wir es gestellt, hätten wir keinen Bierwagen genommen. Ja, also, ich latsch und denke nach irgendwo im Urlaub und plötzlich trappelt es neben mir. Und ich schaue, ja, Linus, damals ganz klein, ja, geht und will die Hände genauso halten wie Papa. Und irgendjemand aus der Familie hat die helle Idee gehabt, ich mache mal ein Foto davon. Ja. Ich will so sein wie Papa. Ist ja typisch für dieses Alter, Vorschulalter, in dem er damals war. Aber das ist der Gedanke, den Petrus hier aufwirft. Leute, wenn der heilige Gott euer Vater ist, dann seid ihr von dem Gedanken durchdrungen. Ich will so sein, wie Gott ist und will ihm entsprechen. Und damit landen wir bei meinem letzten Punkt. Hoffnung ermöglicht eine Beziehung der Gottesfurcht. Ja. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr in der Fremde weilt. Hoffnung ermöglicht Gottes Furcht, weil am Ende des Weges unser Herr steht. Fällt mir auf, dass Petrus uns in Erinnerung ruft, ihr ruft ihn als Vater an. Das ist eine ganz nahe Beziehung. Ihr seid durch Jesus Christus mit Gott ins Reine gekommen. Das ist kostbar. Aber denkt dran, er wird ohne Ansehen der Person sich dir zuwenden. Es geht nicht darum, welche Titel du gesammelt hast, welchen Job du hast, wie wohlhabend du bist. Nein, es ist eine Beziehung, die sehr mündig und sehr persönlich ist. Einen jedem von uns wird er sich zuwenden. Wenn wir hier sitzen und drüber nachdenken, dass am Ende des Weges Gott steht, der auswertet, dann geht es mir ja so, dass ich denke, voll gut. Ich weiß schon genau, was Gott dem Martin sagen sollte. Und ich weiß auch schon genau, was Gott dem Viktor sagen sollte und dem Stephanus erst. Ich weiß das. Ja. Aber das ist gar nicht die Frage des Textes. Merken wir? Wir sind sofort zur Hand und wissen, der Nachbar rechts und links, also das müsste man dem mal mitteilen. Ja. Und meiner Familie und meiner Ehefrau, also da fiel mir schon einiges ein. Das ist nicht die Frage. Einem jeden, Gott wird sich dir zuwenden. Vor Gott gibt es nur ein Ich. Es gibt kein unter anderem muss noch. Das ist Mündigkeit. Gott nimmt dein Leben so ernst und du bist ihm so wichtig, dass er sich dir persönlich zuwendet. Und eine Beziehung der Rechtfertigung nach seinem Werk geschieht interessanterweise nicht nach seinen Werken, sondern das Werk ist die Gesamtheit dessen, was ich im Leben gesammelt habe. Dazu gehört, dass ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe und ich weiß, ich bin vor Gott in Ordnung gekommen und dieses Gesamtpaket, wie stand Eduard Adam vor mir, das wird Gott auswerten. so lebe ich es hier. So führt euer Leben in Gottesfurcht. Das muss etwas mit mir machen. Wenn am Ende des Weges der Herr steht, der sich dir und mir persönlich zuwendet, was macht das mit dir und deinem Leben? Ich möchte diese Predigt mit einem Beispiel beenden, das mich nachdenklich stimmt, wenn ich das lese. Ein ganz junger Musiker führt sein erstes Konzert auf. Er ist Pianist und die Halle ist voll und er spielt so den ganzen Abend den Leuten irgendwas vor und am Ende hat er so ein Top-Konzert abgeliefert, dass die ganze Halle tobt. Man sieht es da hinten. Ja. Die Halle tobt, aber der Musiker sitzt unendlich traurig an seinem Klavier. Und jetzt kommt der Veranstalter, nachdem die Leute weg sind, und sagen, warum warst du denn so traurig? Die Halle hat doch getobt. Und dann sagt der Musiker, ja, aber der ältere Herr dort vorne rechts, der hat nicht applaudiert. Und der Veranstalter möchte ihn irgendwie bei Laune halten, den Musiker, und sagt, ja, meinst halt, ein Querulant hast du immer dabei. Du hast die ganze Halle mitgenommen, super Konzert, toller Musiker. Und dann sagt der Pianist, der ältere Herr da vorne rechts war mein Klavierlehrer, denke ich. Dahinter steht der Gedanke, den Laien kann ich allen was vormachen. Aber der da vorne rechts, der hört alles ganz genau. Und der durchschaut die Fassade. Und der weiß, was nicht passt. Darum, wenn ich diese Stelle, diesen Gedanken sage, dann muss ich immer denken an Matthäus 25, Vers 23, dort sagt Jesus, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und Petrus wirft diese Frage auf und sagt, weil wir Hoffnung haben, weil am Ende unseres Weges unser Herr steht, lass dich jeden Tag von der Frage leiten, was von deinem Tun bringt den Applaus Gottes? Was macht ihm Freude? Geh hinein zu deines Herrn Freude. Was wird über sein am Ende? Merken wir, wie die Perspektive der Hoffnung jede Minute meines Alltags durchdringen und gestalten will, weil Hoffnung macht den Unterschied. Hoffnung ermöglicht ein privilegiertes Leben, das Wissen um Gottes Heil zwischen Zuspruch und Anspruch, ein Leben in Nüchternheit ermöglicht es, den Entschluss der Gnade zu vertrauen, ein verändertes Verhältnis zu Begierden gibt es mir. Die Hoffnung ermöglicht ein Streben nach Heiligkeit und die Hoffnung ermöglicht eine Beziehung in Gottes Furcht. Und dir und mir wünsche ich, dass unser Leben davon geprägt sein mag. Amen.